Hi zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Traumgarten von dem Podcast von Gardena. Und heute nehmen wir euch mal mit auf eine Reise in den Dschungel und zwar mitten in Österreich. Gary hat sich mit unglaublichem Gespür für tropische Pflanzen eine grüne Oase gebaut, geschaffen, gebastelt. Von Bambus bis Monstera ist alles mit dabei. Bei ihm wachsen Exoten, als wären sie im Regenwald zu Hause. Und wie das funktioniert und worauf man da bei der Pflege achten muss und welche Pflanzen sich für Einsteiger eignen, das erzählt er mir ja hoffentlich jetzt. Hallo Gary.
Hallihallo, hoffe es geht euch gut.
Ja, fantastisch hier drüben. Bei dir auch, ich sehe, wir nehmen über Video auf. Du bist im Garten gerade, ne?
Ja, ich bin im Garten. Das ist mein Rückzugsort nach dem stressigen Arbeitstag. Und da ist meine Entspannungsoase.
Ja, fantastisch. Wie bist denn du zum Thema tropische Pflanzen im Speziellen gekommen? Was fasziniert dich
da? Pflanzen haben mich schon immer interessiert. Schon als kleiner Bub, da war ich 9 Jahre, da habe ich schon mit der Mama Kakteen gesammelt. Also ich habe gesammelt und die Mama hatte die Arbeit damit.
Aber das war Begeisterung von früh an?
Ja, schon, ja, wirklich von der Mama her schon. Die Mama war ja schon pflanzenbegeistert. Mhm. Und ja, das habe ich so dann mitgenommen.
Kakteen sind ja auch schon verhältnismäßig exotisch, aber dann wurde es noch tropischer, oder?
Dann wurde es tropischer. Es war dann kurze Pause, weil dann wird man ja, wie sagt man, kommt man in die Pubertät. Dann findet man was anderes interessant. Und ja, dann wie ich, ja, 18 war, dann hat das angefangen mit den tropischen Pflanzen, also Anthurien, dann waren noch die Philodendren und Monstera und dann war ich schon gefangen. Also das war schon in der Wohnung dann mal.
Ja, da sind viele sicherlich sehr gespannt drauf, ich nämlich auch. Ganz viele haben ja tropische Pflanzen oder zumindest exotische Pflanzen zu Hause und auch im Garten teilweise und wissen aber gar nicht so richtig, wie sie damit umgehen sollen. Und da hoffe ich natürlich auf jede Menge Tipps. Was unterscheidet denn deiner Meinung nach einen normalen Garten von so einem Dschungelgarten, wie du ihn hast?
Okay, normaler Garten. Ja, der normale Garten ist ein Apfelbaum, Rasen, naja, vielleicht eine Sandkiste oder ein kleiner Teich. Und bei mir ist das große Bäume, viele Sträucher, dann subtropische Pflanzen. Mhm. Ja, das macht für mich einen Dschungel aus. Je wilder, desto besser. Aber es muss Bild haben.
Okay. Das heißt, du gehst dann nach dem Gefühl oder wo holst du deine Inspiration?
Also ich gehe meistens immer nach Gefühl aus. Also ich stelle mich am Platz, wo was frei ist und dann überlege ich 10 Minuten lang. Mhm. Ja, und irgendwann habe ich das Bild vor mir und dann, ja, entweder baue ich da was rein oder setze da was rein. Das dauert immer 10 Minuten. Dann habe ich das Bild und so wird es dann gemacht.
Beschreib doch mal ganz kurz ein bisschen deinen Garten. Was für Pflanzen finden wir denn da?
Also, man findet einheimische Pflanzen, so wie Eibisch, den Sanddorn. Mhm. Natürlich auch, was tropisch aussieht. Es sind einheimische Pflanzen, die schon tropisch aussehen, so wie die Funkien, Hostas, mit denen kann man sich schon spielen. Da gibt es große Pflanzen. Was habe ich noch? Sonnenhut, dann Rhabarber. Ich hatte jetzt einen da, der dachte, der Rhabarber ist eine Alokasie. Sage ich, nein, das ist ein Rhabarber. Ja, warum setzt du Rhabarber im Garten? Weil er einfach exotisch aussieht. Kriegt große Blätter, wird hoch. Man muss ein bisschen schummeln. Aber es gibt auch subtropische Pflanzen, so wie die Guave. Dann habe ich Tetrabanax im Garten, dann Reispapierbaum, der bekommt richtig große Blätter, den kann man dann als Regenschirm nehmen. Dann habe ich noch Mammutblatt, also wirklich quer durch, sibirische Fiederspiere als Hangbefestigung. Wow. Ganz filigrane, schöne Blätter, die leuchten im Herbst und im Frühjahr. Das ist ein Wahnsinn und das interessiert mich so an Garten und Dschungel. Das Spiel mit den Farben, warme Farben hauptsächlich.
Das klingt total toll und ich frage mich natürlich, wie die alle in unseren Breitengraden mit unserer Vegetation beziehungsweise auch den klimatischen Bedingungen gut leben können. Funktioniert das alles so easy? Aber da kommen wir gleich noch zu. Vorher, wo wir gerade Pflanzen aufzählen und vielleicht viele schon am Mitschreiben sind, welche tropischen Pflanzen empfiehlst du denn für Einsteiger?
Für Garten- oder Zimmerpflanzen?
Können wir ja beides machen. Erst Garten.
Also, dann machen wir Garten. Die Fazia japonica ist eigentlich eine Zimmerpflanze, aber das funktioniert wirklich gut im Garten. Die ist sogar winterhart. Das ist die Zimmeralie Und die haltet sogar minus 15 Grad Stand, wenn sie nicht wirklich nass ist, also nicht feucht.
Okay.
Dann haltet die sogar minus 15 Grad aus. Braucht im Winter gar nicht so viel Pflege und die schafft man als, ja, im Winter auch im Garten. Es kommt halt immer auf die Gegend drauf an. Ich bin im Burgenland zu Hause in Österreich. Da haben wir mehr das pannonische Klima. Das ist so leicht angehaucht an das Mediterrane.
Okay.
Und da funktioniert das gut.
Klingt super. Und hast du noch eine?
Eine habe ich für die Zimmerpflanzenabteilung. Philodendren sind da die einfachen. Okay. Also da gibt's auch schwierigere, aber wenn ich jetzt so hernehme, die Philodendron Painted Lady, der ist ganz einfach in der Pflege, kommt fast mit jedem Boden klar.
Das klingt super.
Oder auch die Monstera. Die Monstera, das Fensterblatt, die verzeiht dir auch so manchen Pflegefehler. Da gibt's einige.
Aber, beziehungsweise und, du arbeitest auch viel mit Bambus. Welche Arten eignen sich da denn besonders?
Also ein Fagesia rufa habe ich eigentlich meistens im Garten. Der ist horstbildend, bildet keine Ausläufer und wird maximal 2 Meter breit. Ab und an findet sich schon ein Stängel, der was ein bisschen ausbricht, aber der lässt sich sehr gut in Zaum halten.
Okay, weil man normalerweise bei Bambus gehen ja alle Alarmglocken an.
Die Fagesia-Arten nicht. Da gibt es Fagesia Bengu, Fagesia Black Pearl, so viele Arten, die sind alle horstbildend. Und Polycarpus, der ist eher, naja, der macht halt alles wild. Der Zickzack-Bambus, der ist auch so ein Kandidat, das ist auch ein Wilder, der bricht auch gerne aus. Und da hat man gleich 20 Quadratmeter verloren.
Okay, dann lass uns doch mal jetzt direkt in die Tiefe gehen. Ich habe mir schon so viele Pflanzen aufgeschrieben und habe zu einigen davon natürlich auch schon tiefergehende Fragen. Also beim Bambus natürlich, wo wir jetzt gerade waren. Ganz häufig ist ja die Schwierigkeit, wenn man sich eine Pflanze irgendwo kauft und sie dann zu Hause einsetzt, dass sie dann erstmal nicht so richtig angeht. Hast du da Tipps?
Also wenn ich jetzt eine Pflanze kaufe und die, dann ist immer so, dass ich sie umtopfe. Also ob Zimmerpflanze oder jetzt in den Garten gesetzt, die bekommt dann immer neue Erde. Wenn ich jetzt einen Bambus einpflanze, zum Beispiel in den Garten, dann kommt der mal ordentlich Humus. Unten auch mineralisches Substrat, so wie Pleton, dass das Wasser gut abfließen kann, weil auch im Garten gibt es Staunässe, leider bei lehmigen Böden. Und ja, und dann eine dicke Schicht Humus. Bambus ist ja Starkzehrer, der will Power. Ja, und dann mit guter Erde, also torfrei. Weil ich bin ja auch Natur im Garten zertifiziert, muss torfrei gärtnern. Und ja, und durch das macht schon einiges das Wachstum aus. Also es ist dann besser.
Gut. Jetzt angenommen, du hast gerade einen neuen Bambus gekauft und hast den eingetopft, meinetwegen auf dem Balkon, und du merkst, die Blätter werden gelb, der kommt irgendwie nicht so richtig in Schwung. Ich frage für einen Freund, nicht, dass mir das persönlich so gehen würde.
Naja, so Ferndiagnosen sind immer schwierig.
Ja.
Das kann jetzt da wirklich an der Erde liegen, ist die Erde schon ausgelaugt? Das hat jetzt verschiedene Ursachen. Kann auch eine Wurzelfäule sein, Stauwasser bildet sich unten.
Ja. Das habe ich auch schon befürchtet. Ich habe da gerade wirklich
Arbeit. Drainage, ja, eine Drainage ist bei Topfpflanzen das Wichtigste. Ich habe schon Alokasien zum Beispiel gezogen, Zimmerpflanzen. Da war die Erde nicht so gut. Aber die ist gewachsen und groß geworden.
Okay, krass.
Also ist immer die Drainage wichtig.
Drainage ist notiert, bitte alle befolgen. Dann lassen wir zurückkommen zum Monstera. Wir waren ja eben bei den Zimmerpflanzen. Monstera haben ja auch viele zu Hause und viele erfahren vielleicht auch das, was ich auch erfahren habe, nämlich die rennt ja in Richtung Sonne wie verrückt, ne? Also da kannst du ja wirklich, wenn du die einmal drehst, hast du nach 2 Wochen eine andere Pflanze gefühlt.
Meistens ist bei den Alokasien, da ist es ganz schlimm. Die Alokasie richtet sich immer nach dem Licht. Ich hatte eine mal unter dem Terrassendach und da hat man richtig gesehen, die Sonne hat am Boden nur hingeschienen, wie sie auf den Boden hin wollte.
Ehrlich?
Ja. Also die Alokasie kannst du wirklich jeden Tag drehen, weil sie immer ihre Blätter Richtung Sonne schiebt.
Und machst du dann auch so? Also drehst du deine Pflanzen viel?
Nein, ich drehe eigentlich nicht viel, weil ich nicht mit Fensterlicht arbeite, sondern mit künstlichem Licht. Da habe ich ein paar Lampen, die werden von oben beleuchtet, die ganzen Zimmerpflanzen. Also Growlights und ja, ganz normale Leuchtstoffröhren mit Tageslicht gehen, das geht auch ziemlich gut.
Also das freie Entscheidung, entweder drehen oder mit künstlichem Licht arbeiten, dann hat man da gute Chancen, dass die Pflanzen sich wohlfühlen. Wie integrierst du größere Pflanzen in deinen Garten oder auch zu Hause in den Wohnraum, ohne dass es irgendwie zu überladen wirkt? Das ist ja auch schnell so.
Also wenn du, im Winter ist es schlimm gewesen, da habe ich ja mal die Zimmerpflanzen im Obergeschoss gehabt. Mhm. Das war schlimm. Meine Frau hat ziemlich geschimpft und ja, die Kinder ja auch. Da sind auf einmal 150 Pflanzen im Flur gestanden.
Oh Mann.
Ja, okay. Und es war nur mehr ein Weg vorbei. Also so ein richtiger Wanderweg war da vorbei.
Das heißt, du würdest schon sagen, dass du pflanzenverrückt bist, oder? Oder zumindest deine Frau. Schon.
Ja, sicher. Man muss ja da ein Freak sein. Ein bisschen abheben von den anderen.
Aber das bedeutet auch, dass du Pflanzen nicht einengst oder sagst, da weiß ich nicht, ich brauche noch Platz zum Leben, sondern die Pflanzen haben das gleiche Recht, sich auszubreiten wie du.
Ja, stimmt schon. Ja, ja, die haben viele Rechte. Es ist so, wenn ich jetzt hernehme, meinen Philodendron McDowell, der hat echt große Blätter. Also die sind schon gute 50 Zentimeter breit und ja, groß auch, also lang. Der hat einen Sonderplatz bei allen Pflanzen, also ist der König. Okay. Und der darf wirklich alles. Der darf ins Haus und da muss ich sogar mich beugen.
Aber wie realisierst du das dann, dass so einer genug Licht bekommt? Machst du dann mit künstlicher Beleuchtung?
Mit der künstlicher Beleuchtung, da habe ich so Strahler, sind an der Decke angebracht. Also da hat einer 200 Watt.
Wow.
Und ja, auch andere Growlights, die das komplett beleuchtet. Da hängen sicher 8 Lampen in der Ecke.
Okay, das wird jetzt vielleicht nicht jeder zu Hause verwirklichen können, aber natürlich eine gute Möglichkeit. Aber grundsätzlich ist es natürlich wichtig, darauf zu achten, dass die sich gegenseitig nicht das Licht nehmen, ne? Wenn die so riesig
sind. Genau so ist es. Ja. Also am besten ist man, wenn man es sich einen schönen Philodendron oder eine Alokasie kauft. Mhm. Und ja, ich würde dann einfach, wenn man sich eine Alokasie kauft, die schön auf einen Tisch stellen, wo Platz ist, wo sie sich entfalten kann, Tageslicht vom Fenster und fertig.
Mhm. Und dann hat die Raum. Also wenn... Ja. Man Pflanzen kauft, dann immer auch vorher überlegen, hat die eigentlich bei mir genug Platz? Welche ist denn die Pflanze, die dich am meisten überrascht hat, weil sie einfach so riesig geworden ist, dass du gedacht hast, okay, so, damit habe ich gar nicht gerechnet?
Ja, es war die Alokasia zebrina.
Ja.
Die habe ich gekauft, die war 30 Zentimeter groß und jetzt ist sie, Höhe hat sie jetzt 1,40 Meter. Ja, Umfang 1 Meter, also ja. Die ist mächtig geworden. Ist auch jetzt, die gehört schon zu meinen Lieblingspflanzen jetzt mittlerweile. Die habe ich jetzt 2 Jahre, 3 Jahre. Mhm. Also die ist wirklich fett geworden. Also auf die bin ich stolz.
Ja, das kann ich gut verstehen. Das ist echt beeindruckend. Was würdest du denn sagen, sind so die typischen Pflegefehler bei tropischen Pflanzen, die man vermeiden kann einfach und die man vermeiden sollte vor allen Dingen?
Zu viel Pflege, zu viel bemuttern die Pflanze. Okay. Weil da kauft man sich eine Pflanze, ich würde immer wenn 2 oder 3 nehmen und ja, die meisten kaufen sich eine, nehmen wir hier das Fensterblatt Monstera Deliciosa, die kaufen sich und die pflegen die. Einmal in der Woche gießen, besprühen mit Wasser, also zu viel Pflege. Mhm. Man muss ja schauen, wie... Beim Gießen selbst, nicht? Ist jetzt die Erde schon angetrocknet, da muss man nachgießen. Also ich gieße meine Monstera im Winter überhaupt wenig, also vielleicht einmal im Monat gut angießen.
Okay.
Wenn überhaupt. Aber der größte Fehler ist zu viel Gießen, zu viel Pflege. Es gibt schon Pflanzen, die Philodendron Lignaeonia, schwieriger Zungenbrecher. Der geht ins Zimmer gar nicht, den muss man schon im Terrarium, die braucht hohe Luftfeuchte, 90%. Ja, Lignaeonia, so heißt der. Und der ist wirklich sehr schräg in der Pflege. Also den bekommt man gar nicht in der Zimmerhaltung durch. Der muss in einem geschlossenen Behälter stehen.
Okay, das heißt, da bedarf es schon wirklich richtig viel Aufwand. Macht es Sinn, so eine Pflanze ins Badezimmer zu stellen, weil da häufig geduscht wird oder so? Und würdest du sagen, dass das Klima reicht dann da?
Also wenn genug Licht da ist, klappt das schon. Ist das kein Thema. Mhm. Also ich habe im Badezimmer meine Zimmerbanane drin gehabt, die ist super geworden. Mhm. Auch die Alokasia Makroriza, die bekommt auch Riesenblätter, die ist auch im Badezimmer. Das Licht muss da sein. Und das bekommt sie aber vom Fenster jetzt. dort.
Wie ist es denn mit der Erde? Weil es gibt ja häufig in Gartenhäusern oder so, so ganz spezielle tropische Pflanzenerde oder sowas. Ich sehe die schon beim Kopf.
Naja, die ganzen, sagen wir, die Gärtnerketten oder sonst dergleichen, die haben schon teilweise gute Erde. Mhm. Aber meistens ist es, ja, ich würde da immer zu Fachgeschäfte gehen. Da gibt es genug, die Arid-Erde haben oder also wirklich für die Pflanze angepasst. Mhm. Also beim Baumarkt würde ich mir nicht die Erde holen. Erstens einmal sind viele Trauermücken drin, also Larven von der Trauermücke. Dann schimmelt sie teilweise. Also immer zu Fachgeschäften.
Und wie ist es beim Umtopfen? Also was für eine Topfgröße würdest du empfehlen? Weil wenn, wie bei dir, so eine Pflanze von 30 Zentimeter plötzlich auf 1,40 schießt im Laufe der Zeit, dann braucht die ja auch irgendwann mehr Platz unten für die Wurzeln, oder?
Naja, bei den kleinen Pflanzen, wenn sie jetzt wirklich noch klein sind und die Wurzeln schon unten rausgucken, dann nehme ich den nächstgrößeren oder den übernächstgrößeren. Aber so wie bei der Zebrina, da habe ich schon wirklich einen großen Topf genommen, schon ein bisschen größer gewählt. Mhm. Und ja, dann klappt das schon mal, dann hat sie Platz zum Wachsen. Viele sagen ja, sie vergeilen dann, sie haben zu viel Platz, schieben nur lange Triebe, habe ich noch selbst nicht bemerkt.
Mhm. Okay, also da gibt's eigentlich gar keine Probleme. Ich merke manchmal, wenn ich zu Hause neu gekaufte Pflanzen umtopfe, dass es mir schwerfällt. Die haben sich ja in ihrem Topf schon so ausgedehnt bis zum Rand, ne? Dass es mir schwerfällt, die dann auch wirklich mit der neuen Erde quasi zu verheiraten. Weißt du, was ich meine? Die bleiben dann so in ihrem Raum.
Ach so, naja, ich spüle sie immer ab, die alte Erde. Da nehme ich mir solche Stäbchen, wo das so auspulen und was ich nicht runterbekomme, mache ich dann im Gartenschlauch oder unter der Dusche. Da spüle ich die Erde so lange ab, dass es so halbwegs schon, ja,
schon wirklich weg
ganz ist. Bekommt. Genau, ja. Und dann setze ich sie in neue. Und es kommt auch immer, wie man jetzt, ob man Erde setzt oder ob man im mineralischen Substrat. Ich habe meine ganzen Pflanzen halt in Erde. Mineralisches Substrat habe ich wenig Ahnung, also ein bisschen schon. Mhm. Aber die Umgewöhnung auf Erde, auf mineralisch, das ist schon, ja, schwierig.
Für eine Pflanze auch hart, ne, oder?
Ja, natürlich. Es ist nicht mehr so, wie soll ich sagen jetzt, eine Umgewöhnung musst du da eigentlich machen. Weil die Erde bleibt ja feucht und das mineralische Substrat nicht so. Also da zieht ja die Wurzeln von unten das Wasser, also vom Auffangbehälter. Und bei der Erde ist ja die Erde gleichmäßig feucht. Aber es funktioniert. Es gibt genug Influencer, die das so machen. Und das geht genauso wie mit Erde oder ja anderen Mischungen.
Alles klar. Aber du arbeitest mit der Erde und dann wahrscheinlich auch mit dem entsprechenden Dünger oder so? Düngst du die Pflanzen dann
an? Naja, ich mache es immer so. Also ich mische meine Erde selber. Da ist Pinienrinde drin, Kokosfasern. Dann habe ich einen Teil Humus von meinem Garten. Mhm. Ja, das mische ich immer durch. Dann habe ich ja von Center noch so Erde über und die mische ich mir selbst. Dann kommt noch Perlite rein, also Wasser ein bisschen speichert. Bei Anthurien zum Beispiel sollte es ganz locker und fluffig sein. Es soll immer viel Luft zu den Wurzeln hinkommen. Und deswegen mische ich die Erde immer selbst. Aber das kann man zum Glück alles schon im Internet nachlesen. Da gibt es verschiedene Mischverhältnisse. Ja, und da sage ich immer, jeder soll es so machen, wie er das sieht bei seinen Pflanzen, wie sie wachsen. Also ob das passt, der Pflanze.
Gibt es auch Pflanzen, bei denen du sagst, nee, die Erde sollte stärker angedrückt werden? Oder achtest du generell darauf, auf viel Luft und viel Freiraum?
Ja, naja, Kakteen ist irgendwie so dichter.
Mhm, okay, aber sonst eigentlich?
Bei Kakteen merkt man ja, dass die Erde ein bisschen fester ist, aber so. Mhm. Also ich klopfe immer, den Topf klopfe ich dann am Boden auf. So 1, 2, 3, dass die Erde sich verdichtet und das war's.
So, also gar nicht so viel reinarbeiten mit den Händen von oben, quetschen oder sowas?
Nein, weil du quetschst ja auch die Wurzeln, weil sie hat ja oben auch feine Wurzeln und die quetschst du ja an, wenn du jetzt ordentlich andrückst. Aber wie gesagt, das macht jeder anders und ich will auch da keinen belehren.
Nein, um Himmels Willen, aber es ist ja gut, wenn das jemand schon so erfolgreich macht wie du, dann wollen wir das
nicht. Ja, also ich mache es immer, ich sage auch immer bei meinen Videos, so wie ich das mache.
Mhm. Das heißt, jeder ist frei, das so auszuprobieren, wie er oder sie möchte. Aber
sicher. So. Jeder hat seine Meinung, jeder hat seinen Willen und finde ich auch gut so. Soll jeder selbst entscheiden.
Auf jeden Fall. Wie ist denn deine Pflegeroutine? Gerade so düngen, gießen, umtopfen, hast du da spezielle Herangehensweisen oder sagst du, also so würde ich es machen oder auch da, jeder soll selbst?
Naja, bei mir so, wie ich es mache jetzt. Mhm. Im Zimmerpflanzenbereich dünge ich jetzt, Biodünger habe ich da vom Biokörner. Mhm. Und da dünge ich jetzt, das ist ein Flüssigdünger, einmal in der Woche oder alle 2 Wochen.
Okay, so häufig?
Naja, das ist so, weil ich im Garten ja viel dünge, also da arbeite ich schon häufiger im Gemüsebereich mit dem Biodünger, da bleibt immer was über. Mhm. Und ja, kann man nicht ansehen, dass ich jetzt die Zimmerpflanzen damit dünge, weil Überdüngen gibt es da nicht bei Zimmerpflanzen, ich gieße damit. Aber im Schnitt würde ich jetzt düngen, einmal im Monat würde ich schon eine Topfpflanze düngen, damit sie die Nährstoffe erhaltet.
Also einmal die Woche bis einmal im Monat sollte man es schon machen, einfach mit ins Gießwasser rein und dann geht
das. Viele machen es alle 2 Wochen, das ist der beste Schnitt im Sommer und im Winter sowieso Düngepause.
Ja, okay, ja. Hast du noch andere Pflegeroutinen, irgendwie Blätter reinigen oder so, weil du hast ja gesagt eigentlich...
Ja, im Haus schon, wenn die Pflanzen jetzt wieder drinnen sind, im Sommer sind sie bei mir immer unter Terrasse, im Haus schon. Dann gehe ich schon einmal in der Woche mit meinem Handschuh durch und reinige die Blätter vom Staub.
Hm. So dass sie auch.
Kann man schön nass, ja, das sind solche Handschuhe für Zimmerpflanzenreinigung, so Mikrofaser. Die ziehst du drüber, kannst auch feucht machen. Hm. Und dann gehe ich schon durch.
So dass sie auch das Sonnenlicht einfach gut aufnehmen können, natürlich.
Ja, natürlich. Weil die Lichter, also meine Grow-Lampen, versorgen sie ja mit Tageslicht, also, und es findet ja die Photosynthese da statt, nicht? Sie ernährt sich ja davon. Und deswegen immer von Staub befreien, damit sie auch prächtig davon profitieren kann.
Du hast jetzt auch die Lichter schon mehrfach erwähnt. Wie ist es denn, wenn jemand jetzt zu Hause sagt, boah, das kriege ich eigentlich bei mir gar nicht umgesetzt, so eine künstliche Beleuchtung zu schaffen? Was würdest du empfehlen, mit tropischen Pflanzen anzustellen, damit sie genug und gut Licht bekommen?
Ja, so eine Efeu-Tute braucht nicht viel Licht, die kommt schon so gut klar, oder die Glücksfeder braucht man auch nicht zusätzlich beleuchten. Aber sonst, es gibt ja auch schon solche, was die Fotografen haben, diese Lichtständer, da kann man auch eine Grow-Lampe reindrehen. Mhm. Da muss man nicht selbst bohren mehr auf die Decke. Dann kann man ausziehen diesen Ständer und kann die Grow-Lampe reindrehen. Perfekt einfach, also es geht schon.
Ist wie lange? Keine Hexerei. Wie lange lässt du die Lampen dann an?
Meistens, das ist auch verschieden. Früher hatte ich sie 12 Stunden an und jetzt bin ich runtergegangen. Bei so vielen Lichtern, jetzt habe ich sie 8 bis 10 Stunden noch mehr. Also so ein richtiger Tagesablauf, so ein Rhythmus.
Okay, und dann aber auch quasi mit Sonnenaufgang an oder sowas und dann...
Nein, Sonnenaufgang nicht. Bei meinem Aquarium hatte ich das, aber bei... Einfach eine Zeitschaltuhr ranhängen, klack, Licht ist da, klack, Licht ist aus, fertig.
So einfach kann es gehen. Gibt es Pflanzen, die du besonders gerne sammelst oder züchtest? Hast du so Lieblingspflanzen?
Anthurien finde ich sehr spannend. Die bekommen echt schöne Blätter, so wie Radicans, Luxurians, dann noch Weichi. Also die haben echt spannende Blätter. Das ist, wie soll ich sagen, Anthurien sind ja wie Salzwasserfische. Also echt spannend. Aber Philodendron finde ich auch schön. Also eigentlich alle. Und den Aroids ist da alles dabei. Aber es gibt auch welche, die ich nicht mag.
Welche sind's?
Kalaten, mit denen kann ich zum Beispiel überhaupt nicht.
Einfach weil sie dir nicht gefallen, optisch oder weil sie auch
von der Ich glaube, die mögen mich nicht und ich mag sie nicht.
Okay, alles klar. Das darf natürlich auch jeder für sich selbst entscheiden. Aber hast du da das Gefühl, die gehen dir immer ein oder die, weiß nicht, kriegst du keinen Bezug zu?
Ja, ich krieg da keinen Bezug dazu. Sie sind wirklich schöne Pflanzen und ja, ich komme mit denen nicht auf den grünen Daumen oder auf den grünen Zweig. Ich sage immer grüner Daumen. Weil den habe ich bei denen leider nicht. Auch mir passieren Fehler.
Das ist ja aber auch für alle, die zuhören, schön zu hören und zu sehen, dass selbst bei den, ich sag mal in Anführungsstrichen, Profis, die sich damit 24/7 beschäftigen, auch es Dinge gibt, die nicht gehen. Welche Erfahrungen hast du denn generell mit so besonders anspruchsvollen tropischen Pflanzen gemacht? Da gab es ja wahrscheinlich gute und schlechte Erfahrungen.
Also die Linha Neue, der Philodendron, der ist schwierig. Den hatte ich am Anfang mit luftbefeuchtem Wohnzimmer stehen beim Fenster. Mhm. Hat dann eine Woche geklappt, bis er dann merkte, hey Freundchen, ich bin eine Tropenpflanze, ich brauche hohe Luftfeuchte, und hat dann die Blätter abgeworfen.
Okay.
Und da wusste ich. Das war bei mir auch ein Test. Ich wollte probieren, ob man den doch im Zimmer halten kann mit Luftbefeuchter neben ihm. Na, das funktioniert aber nicht. Der lebt jetzt in einer großen Plastikbox vor sich hin.
Okay, dann hast du ihm den Lebensraum geschaffen, den er braucht quasi.
Ja, eigentlich schon. Und sonst bei den anderen schön, ja, positiv. Also von der Zebrina haben wir geredet, von der war ich wirklich ganz positiv überrascht. Aber auch vom Philodendron McDowell oder von meiner Painted Lady, wie groß das die geworden sind. Monstera Indonesian Marble Variegata, 2,10 Meter, nur ein Strang, der was raufgeht. Aber ich kann nicht cutten, ich kann sie nicht Steckling schneiden, das will ich nicht.
Einfach, das tut dir selber zu sehr weh, der Gedanke.
Ja, da denke ich mir, jetzt habe ich sie so schön groß gemacht, habe schon Platzmangel, geht nicht mehr, ich muss schon eine Dachluke reinmachen. Mhm. Aber nach dem Sommer wird sie geschnitten, okay. Weil sie passt nicht mehr ins Haus. Und ja, jetzt steht sie im Garten. Aber das sind schöne Momente.
Okay.
Wenn die Pflanze wächst und gedeiht und du kannst das beobachten, das ist wirklich super.
Wie unterstützt du sie denn? Wenn sie so groß werden, dann brauchen sie ja häufig irgendwie Stämme oder sowas, an denen sie sich hochranken können. Hast du Gerüste gebaut oder so?
Naja, ich habe früher Moospol gebaut. Mhm. Das ist einfach so ein Hasengitter, Volierendraht. Mhm. Die einfach dann zusammenbinden, füllt man dann mit Spangenmoos, kann man auch Pinienrinde dazu machen. Und da hast du die beste, ja, Rangstab, den besten Rangstab dafür, weil den kannst du dann noch befeuchten. Mhm.
Dann befeuchtest du den Stab sozusagen?
Ja, weil der Philodendron geht dann mit den Luftwurzeln hinein und holt sich dann auch noch die Nährstoffe.
Ach so, das ist ja ein super Tipp.
Wenn man jetzt mineralisch zum Beispiel düngt. Mhm. Mit dem Biodünger, was ich habe, mit dem Biokannerdünger geht das gar nicht. Weil ein Biodünger muss vom Bodenleben zersetzt werden. Der gibt dann nach und nach die Nährstoffe frei.
Okay, alles klar. Also darauf achten, welchen Dünger benutze ich da und dann kann.
Also wenn man Moospol macht, dann würde ich schon, ich mache es nicht, aber der, was dann wirklich eine große Pflanze mit großen Blättern, habe ich schon oft gesehen im Internet, dann würde ich mit mineralischem Dünger arbeiten. Aber ich mache das nicht.
Alles klar, das kann sich dann ja auch jeder so aussuchen.
Ja, und deswegen habe ich auch gesagt, ich dünge so und so viermal, zweimal in der Woche im Sommer oder jede Woche. Also düngen heißt das nicht. Bei mir bleibt der Biodünger dann über vom Gemüsegarten. Mhm. Und überdüngen kann ich damit nicht meine Zimmerpflanzen, weil es muss ja zersetzt werden vom Bodenleben. Überdüngen geht da nicht und das kriegen dann die Zimmerpflanzen nochmal.
Und da freuen die sich.
Wassersparend heißt das, nicht?
Ja, absolut. Du, wie ist es denn mit Überwinterungen? Weil das ist ja auch immer so ein Thema, gerade wenn man die Pflanzen im Sommer bzw. Frühjahr draußen hat. Was machst du da mit denen?
Ja, ein Teil zieht dann ins Dschungelzimmer ein. Das ist eine Überwinterungsstation. Ich habe es als Dschungelzimmer getauft.
Das heißt, du hast halt dort Zimmer für deine tropischen Pflanzen, die du im Sommer draußen
hast. Ja, schon, weil ich aber auch Fleischfresser. Mhm. Nepenthes-Pflanzen, die Kammpflanzen, und die kommen da rein, da ist ein Heizkörper drin, den kann ich aufheizen bis 25 Grad, aber also das klappt gut, die Luftfeuchte kann da auch höher, ist alles eingepackt mit Plastik, die Wände, luftdicht verschlossen, und da ziehen halt ja die Pflanzen dann um, auf gut Deutsch.
Das ist natürlich schon wirklich richtig professionell, ein eigenes Zimmer zu haben mit einer kompletten Ausrüstung. Viele haben das nicht zu Hause, wenn die aber trotzdem ihre Palme von der Terrasse räumen wollen oder die tropische Pflanze. Was hast du denn da für Tipps?
Ja, es gibt, man kann sie ja kühl stellen, entweder in der Garage, es soll nicht über den Gefrierpunkt anfallen, oder man stellt sie ins Haus, in einen kühleren Ort, zum Beispiel Schlafzimmer, wenn sie da reinpasst. Mhm. Es kommt immer auch auf die Pflanze an. Manche wollen eine Winterpause, manche nicht.
Das habe ich nämlich auch gedacht, weil wenn ich quasi der Pflanze das ganze Jahr einen Sommer suggeriere, dann ist das ja vielleicht gar nicht so richtig.
Genau so ist es. Und deswegen immer schauen, dass man sie dann kühler stellt. Sie soll dann ausrasten, nicht düngen.
Da redest du jetzt aber gerade von Palmen oder auch von tropischen Pflanzen.
Mediterranen Pflanzen war ich. Bei den tropischen, bei den subtropischen ist das auch so, weil da wird es auch ein bisschen kälter. Mhm. Und bei den tropischen, ja, habe ich eigentlich nicht so noch über Überwinterung. Ich gieße weniger. Mhm. Also ich lasse sie dann ein bisschen trockener. Mhm. Und wenn die Erde gut abgetrocknet ist, bekommt sie nochmal, weil sie schlucken dann weniger Wasser. Okay. Es verdunstet ja weniger. Höchstens man hat sie unter den Heizkörper stehen und verdunstet schon was. Ja. Aber so aber eigentlich.
Das heißt, du achtest schon sehr drauf, wie ist die Erde, wie trocken ist die. Wenn es richtig trocken ist, dann gehst du ein bisschen nach und ansonsten lässt du sie.
Im Winter schon, ja. Da gehe ich durch. Da habe ich auch so ein Feuchtigkeitsmesser. Den steckst du einfach rein, zeigt dir elektronisch an, ob sie schon Wasser will oder nicht. Ist nicht immer hundertprozentig genau, aber so einen Richtwert hat man.
Cool.
Und wie gesagt, und deswegen ist es immer so, die meisten Menschen haben eine Überfürsorge und dann passiert das mit dem Übergießen, Wurzelfäule und das. Dafür, ich würde da ja immer schön drauf achten, Erde feucht oder nicht feucht, und dann ist man auf der sicheren Seite.
Hast du eine Pflanze, die du ganz speziell, die dir in den Kopf kommt, die immer wieder für Überraschungen sorgt, positiv oder negativ, also eine, die dich quasi dauerhaft auf Trab hält?
Hm. Ja, da habe ich einige, nicht nur. Ja, es ist so, ich glaube, ich habe 200 Pflanzen an den Zimmerpflanzen.
Wow.
Und man hat da immer mit irgendeiner so ein Zickenkrieg. Mhm. Verstehst, eine verliert dann die Blätter, was ist jetzt mit der los? Dann kommen Schädlinge, dann muss man wieder mit biologischen Kämpfern dagegen wirken. Mhm. Es ist immer, ja, also bei so vielen Pflanzen habe ich bei jeder Pflanze irgendwann einmal einen Zwist.
Okay, alles klar, also das passiert einfach und dann muss man halt schauen, darauf reagiert. Wie machst du es dann? Unterhältst du dich mit anderen, weiß ich nicht, Pflanzeninfluencern oder schaust du online nach, was es
schon sagt? Also man hat dann schon seine Freunde in dem Bereich, da kann man schon nachfragen. Mhm. Bin auch mit Gärtnern in meinem Ort, also im Ort nicht, in meinem Umkreis kenne ich ja ein paar, mit denen kann man fragen, aber da tauscht man sich schon aus. Ja. Ich finde das auch gut, weil man kann ja die Pflegefehler dann vermeiden oder die Fehler, was man machen würde, wenn man nachfragt.
Ja, auf jeden Fall.
Das Problem ist im Winter immer mit Schädlingen. Die machen halt immer.
Wie vermeidest du das oder wie reagierst du dann darauf?
Naja, mit Trauermücken zum Beispiel. Die Trauermücken, da gehen die Larven in die Erde und fressen die Wurzeln an. Ich meine, die Pflanze wird jetzt nicht gleich sterben, aber man sieht schon an den Blättern, dass da irgendwas nicht passt. Hm. Da komme ich mit den normalen Nematoden. Das sind kleine Würmer. Die tut man ins Gießwasser, schlüpfen dann drinnen auf der Erde, wenn man das reingießt. Ja, und die holen sich die Larven. Und sonst mit Florfliegenlarven. Also da gibt es so viele Nützlinge für den Zimmerpflanzenbereich, Marienkäferlarven, die kann man sich bestellen. Mit Milben kann man sich dann aushelfen, also von A bis Z.
Oh Mann, das klingt nach Arbeit.
Ja, und dann fängt die Arbeit dann draußen im Garten an. Ist ja nicht so.
Ja, absolut. Das heißt, du hast ja Doppelbelastung sozusagen. Wie viele Stunden, würdest du sagen, verbringst du pro Tag mit deinen Pflanzen?
Ja, rund um die Uhr eigentlich. Weil wenn ich in den Garten bin, habe ich halt mit den Bäumen, Sträuchern, Blumen, ja, und mit den subtropischen Gewächsen zu tun. Und wenn ich drinnen bin, steht ja auch die Monstera, die Alocasia am Fensterbrett. Ja. Guck dich an. Und man macht halt immer einen Blick drauf, wie die Blätter aussehen. Sind Tripse dran oder so etwas?
Ja. Super spannend. Lass uns noch mal ganz kurz in die Wohnung rein. Du hast ja diesen speziellen Raum, hast du gesagt, aber es gibt ja auch Pflanzen, die bei dir ganz normal in der Wohnung, also in den anderen Räumen stehen.
Ja, sicher.
Ja. Wie sorgst du da für ein ausgewogenes Klima, gerade so Luftfeuchtigkeit, Raumtemperatur?
Wenn ich mehrere Pflanzen an einem Eck habe, also an einem Ort, dann mache ich eigentlich gar nichts, weil dann ist schon, weißt du, viele Pflanzen, man gießt dann ist schon eine eigene Luftfeuchte dort, eine eigene Biosphäre. bei vielen Pflanzen. Aber sonst, wenn es da eine einzeln steht und oder mit weitem Abstand zu der anderen, da habe ich solche Luftbefeuchter.
Okay, ah, die holst du dann auch extra dazu und dann haben die da eine...
Ja, die kann man einschalten, ist im Winter sowieso gut ein Luftbefeuchter, dass er die Luft ein bisschen anfeuchtet, weil wir haben immer zu trockene Luft in den Wohnräumen durch die Heizung. Mhm. Und so, ja, kann man aber auch gut mit den Untersetzern Wasser reinfüllen und beim Heizkörper raufstellen. Das erhöht auch schon die Luftfeuchte.
Und dann muss man sich vielleicht nicht so ein teures Ding kaufen. Vielleicht gar nicht so eine schlechte Idee, ja, zumindest für einen Anfang.
Ja, da gibt es einen Tipp noch. Mhm. Untersetzer, Pflanzenuntersetzer, Blähton rein und das dann angießen.
Ah, okay.
Füllst du den Untersetzer mit Wasser auf, schüttest den Blähton rein und das verdunstet dann mit der Zeit das Wasser.
Schön. Ist ja quasi nochmal so ein Katalysator. Richtig, richtig guter Tipp. Habe ich mir sofort notiert.
Okay.
Und wenn jetzt jemand zu dir kommt und sagt, ich möchte gerne meinen Balkon oder Garten gerne tropisch gestalten. Ich will da das gerne ein bisschen urwaldiger haben und schön. Was sagst du dem? Also, und zwar wirklich so ganz konkret. Sagst du, du Peppi, dann gehst du her und kaufst die Pflanze, die Pflanze, die Pflanze und dann achtest du auf das und das und das. Was kommt dann?
Ja, ich sage immer, such dir mal Pflanzen aus und dann können wir reden darüber.
Ah, ehrlich, so rum machst du es?
Naja, schon, weil ich weiß ja nicht, was er sich vorstellt. Ich habe es bei meinem Kumpel mal gemacht, da habe ich gesagt, die und die, und da sagt er, na, die gefällt mir gar nicht.
Ja, okay, das ist natürlich Quatsch, das stimmt.
Das ist so, es kommt immer auch, wie sein Garten angelegt wurde. Zum Beispiel der Balkon. Mhm. Steht er jetzt in vollen Hitze, knallt die Mittagssonne hin, kein Schatten, dann kann man jetzt da kein Zimmerpflanzendschungel machen. Da muss man schon mit mediterranen Pflanzen arbeiten.
Ja.
Da kann man Trachycarpus fortunae, Palmen nehmen und so ein bisschen ein Milieu zaubern.
Ja.
Das kommt immer auf den Standort drauf an und auf welche Pflanzen, ja, die der haben will.
Ja, okay, also auf die ganz persönlichen Vorlieben. Aber gibt es welche, wo du sagst, na, also mit denen kannst du gar nichts falsch machen?
Naja, mit den Palmen kannst du eigentlich fast gar nichts falsch machen. Hm. Zitronenbäumchen eigentlich auch nicht. Wenn du das Substrat, ein mediterranes Substrat nimmst, nee, das passt dann. Zitronenbäumchen, dann kann man auch Feigen kann man gut im Topf halten. Sieht wirklich tropisch aus, eine Feige, ein Feigenblatt.
Ja.
Das geht schon. Man kann auch ein Mini-Kiwi setzen mit Rankkiefer in einen Topf. Ich schon alles gesehen. Ich habe keine, bei mir wachsen sie frei im Garten, cool. Aber habe ich schon alles gesehen. So ein Mini-Kiwi mit so 2 Meter Ranggitter.
Ja, super spannend. Und du hast ja eben auch schon gesagt, Rhabarber zum Beispiel sieht auch sehr tropisch aus, wenn man sich den pflanzt, ne?
Ja, sowieso.
Ja.
Die roten Stiele dann und dann die großen Blätter oben. Das sieht schon, ich schummle immer. Ich habe tropische und ja, einheimische Pflanzen im Garten frei ausgepflanzt. Bei mir ist der Erdbeerbaum da. Was habe ich noch? Kaki. Mhm. Dann habe ich noch Lagerströmia indica. Das ist der Flieder des Südens in Kroatien. Der bekommt im Sommer so richtige zuckerwattenfarbige Blüten, so richtig schöne rosanen Blüten.
Wow.
Das sind alles mediterrane Pflanzen, die manchen abschreckt, weil sie nicht immer winterhart sind. Also es kommt immer aufs Klima drauf an.
Und was machst du dann? Also ich meine, die überleben ja dann wahrscheinlich den Winter nicht, oder? Und dann pflanzt du sie nicht?
Also bei mir schon, bei meinem Klima. Ich sage immer, schaut auf eure Klimazonen, wo ihr herkommt, wie eure Winter sind. Und ja, ich sage immer mal probieren. Mhm. Ein kleines Pflänzchen wird es nicht aushalten, wenn ich weiß, okay, es kann -5, -8 Grad kriegen. Mhm. Ich würde dann immer einen robusteren Baum oder eine größere Pflanze nehmen, wo ich schon weiß, okay, der kann es aushalten, der schafft das. Aber mittlerweile ist es schon vieles möglich im Garten. Indianerbanane, Granatapfel wächst bei mir frei.
Wahnsinn. Und es ist ja auch so, dass unser Klima auch immer wärmer wird und trockener vor allen Dingen natürlich.
Natürlich. Es wird immer trockener. Bei mir ist jetzt unlängst ein Bambus verdurstet. Ein Bambus, hätte ich nie geglaubt.
Ja.
Der ist im Winter verdurstet.
Wahnsinn. Okay.
Den habe ich jetzt rausschneiden müssen und habe ich ersetzt jetzt durch eine schönen Rhododendron.
Was ja auch total toll aussehen kann. Das beantwortet auch schon meine nächste Frage, nämlich haben auch schon mal Pflanzen bei dir nicht überlebt und warum? Und der Bambus war es dann wahrscheinlich, ne? Gab noch andere?
Ja, es hat schon mehrere gegeben. Es waren ein paar Bananen, Sigmensis. Mhm. Ja, da ist mir auch das Rhizom weggefroren. Aber ja, wie soll ich sagen, das passiert immer wieder. Es ist mir auch passiert mit dem Nektarinenbaum, da ist mir einer gestorben, der hat die Kräuselkrankheit bekommen. Das ist, wenn es zu viel regnet, wieder bekommt er ganz schrumpelige Blätter. Das ist so ein Pilz, sagen die. Glaube ich halt, dass es ein Pilz ist. Ja, und der trägt dann keine Früchte mehr. Und irgendwann stirbt er dann. Dann kann man nur mehr mit Achterschachtelhalm behandeln. Halt so stärken. Ja, also es passiert immer wieder, dass Pflanzen sterben. Schädlinge, Wühlmäuse.
Ja. Man hört so richtig, dass dir das dann auch echt leid tut, ne? Also wenn es mal nicht klappt. Aber kannst du es dann gut loslassen und irgendwie einfach sagen, okay, dann kommt was Neues?
Naja, bei meinem Eukalyptus hat es mir wehgetan, beim Eukalyptus globulus. Den habe ich dazu mal gekauft beim Fachgärtner. Da war 1,50 Meter hoch. Okay. Der ist dann wirklich gut gewachsen auf gute 8 Meter.
Wow.
Und dann war wirklich ein blöder Winter, ziemlich kalt, nass. Das waren nur ein paar Wochen. Und dann ist er mir erfroren.
Oh, shit. Ärgerlich.
Also, hätte ich mir nicht gedacht. Und ich glaube auch nicht, dass jetzt unbedingt das Regenwasser schuld, weil ich glaube, dass trocken, kalt, er war schon so gestresst durch das Ganze, dass ihn dann der Regen und die Kälte den Rest gegeben hat. Also um den tut es mir wirklich leid. Den weine ich heute noch nach.
Ja, das kann ich gut verstehen. Ich werde selber richtig traurig gerade.
Ja, naja, weil sogar der Gärtner sagte, den kannst du nicht in den Garten setzen. Das geht nicht bei uns. Das kannst du in Kroatien machen. Und ich habe gesagt, das zeige ich euch schon, wie das geht.
Und es ging ja auch lange richtig schön.
Es ging auch gut. Mein Gott. Dafür, aber es gibt jetzt habe ich eh noch in Eukalyptus guni, Asura, da habe ich ein paar verschiedene Arten, mit denen klappt das. Der ist jetzt mittlerweile auch schon 9 Meter oder 10 Meter hoch, schnellwüchsig. Dann Paulina tomotesa, der Blauglockenbaum, der wächst innerhalb eines Jahres auf gute 2 Meter. Das ist ein richtiger Klimabaum, der frisst extrem viel CO2.
Ich kann mir bildlich vorstellen, wie unsere Zuhörerinnen und Zuhörer gerade mit Zettel und Papier hier sitzen und zuhören und sich mitschreiben, die ganzen Pflanzen, die du da so nennst. Weil das ist ja wirklich, das sind ja heiße Tipps für alle möglichen Variationen von Lebensbedingungen. Garten, Balkon, drin. Super, super schön. Welche Pflanze ist denn aktuell dein ganz persönliches Highlight? Hast du eine?
Im Garten.
Zum Beispiel?
Im Garten bin ich jetzt da. Ja, überfragt. Highlight. Ruth Tiger Eyes finde ich extrem spannend. Das ist ein Essigbaum, ist aber nicht so ein Essigbaum, der was gerne ausbricht und sich im Garten, ganzen Garten verbreitet. Also er bildet fast keine Ausläufe. Ich hatte noch keinen und er steht schon 5 Jahre bei mir und der ist echt ein Wahnsinn. Wenn der im Frühjahr seine Blätter zeigt, da denkst du dir, wenn du von Weitem guckst, da ist ein Feuerwerk. Orange, rot, gelb, grün. Also der ist wirklich ein Wahnsinn. Aber da habe ich noch einige Highlights im Garten. Was haben wir noch? Der Lebkuchenbaum. Im Herbst ein sagenumwogener Lebkuchenduft im Garten.
Verrückt.
Dann habe ich, was haben wir noch? Ich habe wirklich so viel, ich weiß ja gar nicht. Also bei mir ist jede Pflanze ein Highlight, weil sich alles verändert. Sie wird größer und sieht dann ganz anders aus. Weißt du, wie ich meine?
Ja, wunderschön. Es ist einfach wirklich, es macht so Lust, das auch selber auszuprobieren. Hast du noch Highlight-Pflanzen für die Wohnung, welche, die dir besonders Spaß machen?
Ja, das sage ich jetzt nur Arten, Philodendron in der Wohnung, weil die gehen ziemlich gut, gewisse Arten. Also da sind schon ein paar Highlights. Highlights für mich, generell sind es ja keine Highlights mehr, aber für mich sind das meine Highlights, der Philodendron Bilitei. Der kriegt richtige schwertförmige Blätter. Dann habe ich noch Domesticum variegata. Der ist toll drauf. Alocasia Freideck variegata. Da gefällt mir sehr gut die Panaschierung. Also, wenn mich wer sowas fragt, bei mir ist fast jede Pflanze ein Highlight.
Das klingt fantastisch. Und sollte ja auch so sein am besten. Das heißt ja auch, du machst alles richtig, weil du dich so viel damit beschäftigst. Und
eben, und man kauft sich auch diese Pflanzen, die was dir gefallen. Und das ist ja schon das Highlight. Du hast sie dir geholt, ne?
Das stimmt allerdings. Du hast mich auf jeden Fall komplett mit reingesaugt in diese tropische Welt. Was sind denn deine liebsten Garten-Gadgets, auf die du nicht verzichten möchtest, deine Hilfsmittel, die du so benutzt?
Also Elektrokettensäge, dann mein Gartenschlauch, also die Brause. Da habe ich unten so ein eine Düngeflasche unten drauf, da kann ich guten Dünger reinfüllen. Das mischt sich dann mit dem Regenwasser oder mit der Leitung, kann man gleich direkt sprühen, braucht man selbst nicht mehr anmischen. Dann die Heckenschere. Es ist schon ziemlich alles groß geworden und da braucht man schon Heckenschere. Aber das absolute Highlight bei den Gartengeräten, Gadgets und der Spaten.
Ja, wirklich.
Natürlich, weil mit denen setze ich meine Pflanzen. Der ist das, was das alles zaubert.
Auf den kannst du gar nicht verzichten. Das kann ich richtig gut nachvollziehen.
Der ist mein bester Freund.
Ja, sehr, sehr gut. Bisschen küchenpsychologisch, aber ich will es trotzdem wissen. Wenn du ein Gartengerät wärst, wärst du dann auch ein Spaten oder welches wärst du?
Das ist eine gute Frage. Da muss ich jetzt einmal kurz überlegen. Wenn ich ein Gartengerät wäre, ich glaube, ich wäre dann ein Rechen.
Weshalb?
Ja, da hilft man wirklich vielen Leuten, das Laub wegzumachen oder sonst welche Sachen, alles einfach einen Haufen zu kehren. Ich glaube, ich werde da einen Rechen. Der macht alles wieder schön sauber, deswegen.
Ja, das klingt fantastisch.
Ja, sehr ein cool. Rechen wäre ich. Der Saubermacher im Garten.
Ja, super gut. Und wenn du eine Pflanze wärst, wärst du auch eine spezielle Pflanze?
Ja, wenn wäre ich dann eine Anthurie, weil die wächst. Da gibt es welche, die was am Boden wachsen, andere wachsen in den Baumkronen. Ja. Also da wäre ich sowas, ja. Oder eine Fleischfresser. Nein, ich werde eine Fleischfresserpflanze. Ja, ich finde die Kannenpflanzen extrem spannend, wie das funktioniert. Also, ich wäre eine Kannenpflanze. Also eine Fleischfresser.
Super spannend. Ich finde das immer unfassbar interessant, wie man sich so selber einschätzt und sich, auch wenn man so drüber nachdenkt, was wäre ich denn? Und man verbindet sich in dem Moment so.
Ja, aber eigentlich ist ja so, du wärst ja dann gerne alles, wenn man sich so, man wäre einmal das, okay. Das ist immer. Es sind ja alle Pflanzen spannend. Ein Baum wäre auch interessant gewesen. Der übersteht gewisse Bäume ein paar hundert Jahre, so wie der Mammutbaum oder eine Olive.
Ja, das stimmt allerdings. Ich würde gerne noch als letzte Frage einmal in die Zukunft gucken mit dir. Was ist denn dein Traum oder deine Zukunftsvorstellung für deinen Garten, wenn du dir was wünschen könntest? Was wär's?
Ein richtig großes Tropenhaus. Also eine Kuppel über meinen Garten.
Ja, wow.
Okay. Das wäre schön. Weil dann kannst du die ganzen tropischen Pflanzen, die was ich immer im Winter reinräumen muss, also im Herbst reinräumen, die kannst du dann alle wachsen lassen. Und es gibt nichts Schöneres, wenn du die Monstera siehst in so einem natürlichen Umfeld, auch wenn es künstlich ist. Es sieht aber, weißt du, die wird dann richtig groß.
Wie groß kann so eine Monstera werden?
Ja, die wachsen Bäume hinauf, die bekommen richtig, richtig große Durchmesser. Auch Anthurien, die bekommen die Blätter solche Übermaße, das glaubt man gar nicht.
Faszinierend. Und hast du ganz konkret was vor jetzt für die nächsten, weiß nicht, für die nächste Saison oder so, oder vielleicht noch in diesem Jahr?
Naja, dieses Jahr, ich habe noch viel Platz. Also im unteren Bereich bin ich fast schon dicht mit den Pflanzen. Das sind jetzt die Bananen und das Ganze. Aber oben bin ich erst am Aufforsten. Da war ja auch nur eine Magerwiese, da war ja nichts. Aber da bin ich jetzt auch schon ganz gut. Die Hälfte habe ich schon, ist schon dicht und jetzt kommt der obere Teil dran.
Faszinierend. Mein lieber Gary, ich bin völlig begeistert und dankbar, dass du uns so mit reingenommen hast in deine Faszination für Pflanzen und für diese tropische Welt und mir aber auch gleichzeitig gezeigt hast, es müssen gar nicht immer nur tropische Pflanzen sein. Es gibt auch einheimische Pflanzen, die schon so aussehen und die einem das Gefühl geben, im Dschungel zu sein. Und mit dieser Mischung, glaube ich, hast du für viele so eine richtig tolle Inspiration gezaubert, wie man sich das eigene Zuhause zu einem tollen Tropenwald machen kann. Normalerweise am Ende von unseren Folgen fasse ich immer so ein bisschen zusammen, was meine Gäste und Gästinnen mir so gesagt haben. Aber du hast so viele exotische Namen genannt, dass ich mir die auf gar keinen Fall alle aufschreiben und schon gar nicht merken konnte. Und deswegen würde ich einfach alle bitten, sich den Podcast nochmal anzuhören und mitzuschreiben, was du alles empfohlen und geraten hast. Ich danke dir jedenfalls sehr für diese vielen Tipps und Inspirationen. Alle, die noch mehr wissen wollen, klickt euch rein auf Instagram in den Written Stone Jungle unterstrich Austria. Da findet ihr den Gary und er erzählt euch noch viel mehr. Und dir danke ich jetzt erstmal dafür, dass du uns so inspiriert hast hier.
Danke, er hat mich gefreut. Echt, war echt eine tolle Zeit.
Ebenso, wirklich sehr. Wenn ihr auch fandet, dass es eine tolle Zeit war, dann könnt ihr natürlich den Gardena Podcast auch abonnieren und noch mehr davon hören. Klickt euch einfach durch, wir haben ganz viele Folgen schon aufgenommen und natürlich folgen noch viele, viele weitere. Ich würde mich freuen, wenn ihr den Podcast abonniert, dann verpasst ihr auch keine weitere Folge. Und natürlich, meine Bitte, sagt es gerne Freunden und Bekannten, die sich auch für Gartenthemen interessieren. Die werden sich hier dann hoffentlich auch sehr wohlfühlen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Danke, Gary.
Gerne.